durch den, der sieht oder hört. Das war ja der Punkt. Und man kann diese, die, dazwischen keine saubere Grenze ziehen. Das ist genau das, was Thema in der christlichen Tradition ist, mit der sogenannten Unterscheidung der Geister. Das Bild, was Sie mal hatten, man im, die, im, der Evidenz, im Sehen, im Sich-Zeigen der Erscheinung selber, dann ist der Mensch entzündet und dann bleibt hinterher das Herz noch warm, so sagen dann die Lehrer. Und dann kann man alles Mögliche noch meinen, dass das mit dazugehörte, was aber eben nicht dazugehört. Und das kann der Einzelne selber nicht unterscheiden, weil er ja unweigerlich die Dinge immer schon in Sprache umsetzt, in Bilder, die es schon gibt, die er erfahren hat. Und dann verschieben sich, wie bei den alttestamentlichen Prophezeiungen, wo wir das ja auch merken, dass dort die Autoren was anderes gemeint haben, als was dann die Evangelisten zum Beispiel aus den Texten machen. Und sagen, sie, wir sehen das erfüllt jetzt in Jesus Christus. Während die natürlich an was anderes damals gedacht haben oder vorher. Die Juden legen es auch anders aus, die interpretieren das auf Israel hin und auf das neue Jerusalem hin. Dass man, das sind dann Schwierigkeiten nochmal. Wir stehen jetzt also hier bei dem Punkt, dass wir diese Polarität haben. Ich hatte es schon gesagt, ich zitiere nochmal Fichte, das Ich als ein individuelles Ich und das Ich als die Gesamtheit der Iche, als Inbegriff der Menschheit und des Systems der Iche. Und dieses eine Ich, das sei nicht in der Wirklichkeit. Und das ist eben nur so als Grundidee da, aber das erscheint nicht. Dann würde es also heißen, dass die Christen hier zurückfallen in eine falsche kategoriale Vorstellung, dass sie sich hier nicht vernünftig in der Schwebe halten. Und das ist der Punkt, wo dann solche Leute ansetzen, wie zum Beispiel auch Nitter, der dann eben sagt, unser Absolutes ist nicht Christus, noch nicht einmal Gott, sondern das Absolute ist die menschliche Erlösung. Das ist einer dieser Vertreter dieser Religionstheologie, die das so entwerfen. Das kann man aber nur tun, wenn ich meine, ich könnte die Erlösung und das Heil des Menschen trennen von Gott. Und das ist tatsächlich ein ganz zentraler Punkt. Viele Leute denken, Gott sei dafür da, uns das Heil zu vermitteln. Dabei ist er selber das Heil. Das ist der eigentliche Kern, also um den es hier geht in der biblischen Tradition. Das hat Blondel mal sehr knapp auf den Nenner gebracht, sagt, das ist die eigentliche Selbstverschließung des Ich gegen Gott, dass man alles von Gott haben will, außer Gott selbst. Das ist der entscheidende Punkt. Qu'on voudrait tout de Dieu, excepté Dieu même. Das ist der entscheidende Punkt, da kann sich jeder von uns fragen, wie sieht das da aus? Also denke ich Gott als den, der mir das Heil verschafft, oder ist er das Heil? Und das ist ja dann nochmal eine andere Situation, die auftaucht. Und in Ansätzen zumindest gibt es das eben dann auch beim späten und spätesten Fichte, dass er sagt, soll es ein absolutes Orientierungsbild für die Individualität des Menschen geben können, dann muss das Absolute selbst seine unteilbare Einheit als Individuum zeigen. Also so Sätze sind bei ihm dann schon auch da. Die heben die anderen nicht auf, einfach nur zu zeigen, diese Spannung, die es ihn hier hin und her wirft. Mal das eine und das andere. Und wo er dann auch sagt, dieses Geschehen, wozu dann alles vorherige Vorbereitung wäre und alles Künftige sich als Entwicklung verhält. Und dieses Ereignis, das hat sich auch für ihn in der Person des Jesus von Nazareth vollzogen, für Fichte. Die Frage ist nur, eben, wie weit reicht das jetzt oder geht das nochmal hin? Also die ersten Texte, sie sind beide entstanden im selben Jahre 1813. Die einen Texte waren aus den Tatsachen des Bewusstseins und das andere ist eben hier aus dieser Schrift jetzt mit der, was war das jetzt? Aus der Rechtslehre. Also er formuliert im selben Jahr einmal so, dass er sagt, es bleibt entzogen und es kann nicht real werden. Und sagt auf der anderen Seite, es muss real werden und erscheinen. Und dann bleibt es dabei stehen. Ein Wort, was die Tradition dann dort gebildet und braucht, ist die Rede vom universale Konkretum. Das ist ein Ausdruck, den vor allen Dingen auch Balthasar so liebt. Also wir sind geneigt, das Universale als abstrakt zu denken. Und jetzt sagt er, ich muss mir das Universale als Konkretes denken. Also nicht bloß als eine Idee, und dann gibt es die konkret immer nur individuelle, sondern es muss hier in eins zusammenfallen. Und das ist eigentlich diese Idee der absoluten Erscheinung. Nochmal, mein Ausgangspunkt meine ich, wäre dann eben die, dass ich hier anfangen muss, das in dieser Form zu malen und zu sagen, es gibt die vielen Worte und ein Wort kann dann als das Wort erklärt werden, unabhängig davon, wie es aussieht. Das Wort selber ist natürlich immer ein begrenztes Wort. Mein Beispiel ist, man sagt oft ein Ja und das Ja vom Standesbeamten ist halt ein besonderes Ja. Es sieht nicht anders aus als die anderen, die machen dann zwar vielleicht eine Harmoniumsmusik dazu, aber das macht es auch nicht besser. Nicht? Es ist einfach anders gemeint, was dann dorthin gehört. Dass das gegeben ist, also es kann von dort her, das Gesagte bleibt immer ein Gesagtes unter anderem. Unweigerlich. Aber es kann als einziges gemeint sein. Die Frage ist, wo kriegt man das jetzt raus oder so? Das ist eine zweite Frage. Aber wir sind ja erstmal bei der prinzipiellen Überlegung. Kann es das überhaupt geben? Sag ich, wenn ich mich orientiere nur am Gesagten, gibt es das nicht. Sondern das ist ein Wort immer ein Wort unter anderen Wörtern. Und dann ist auch Jesus natürlich ein Mensch neben anderen. Er ist zum Beispiel ein Mann und keine Frau. Und er ist im Semit und kein Arier. Und, also alles Mögliche, was man da aufzählen kann. Nicht? Wenn ich beim Gesagten bleibe, gibt es nicht das Wort. Sondern wenn ich von das Wort reden will, muss ich auf das Gemeinte gehen. Das Gemeinte gibt es aber immer nur im Gesagten. Das ist genau die Spannung, die hier besteht. Also Deus Datus hat Nikolaus von Kues den Menschen als Ganzen genannt, weil er eben sagt, wenn ich wirklich etwas gebe, dann gebe ich mein Geben und dann gebe ich in meinem Geben mich selber. Deswegen ist das ein Wort für den Menschen bei Nikolaus von Kues, dass er sagt, Gott, der Mensch ist Deus Datus. Er ist nicht Deus Dans, er ist nicht der gebende Gott, sondern er ist der gegebene Gott. Die Menschen. Und jetzt kann er sich da ja schon unterschiedlich drin geben. Hier wäre jetzt also weiterzuführen erstmal dieser Punkt, dass es auf jeden Fall ich einen Menschen immer nur so geben kann, dass er sich gibt. Damit meine ich Folgendes, es kann nicht hinter dem Rücken eines Propheten oder eines solchen Menschen geschehen, dass er das Wort ist. Das ist wichtig gegenüber so bestimmten Richtungen von rein historischer Exegese, die dann Jesus zum Beispiel kein Absolutheitsbewusstsein zusprechen, sondern das ist alles Gemeindebildung oder so ähnlich. Das wäre gegen die Personenwürde des Menschen, wenn er in eine solche Aufgabe gerufen wird, dieser Repräsentation, dann muss er das auch wissen. Das heißt, von Seiten der Person gehört er auf jeden Fall rückhaltlose Selbsthingabe hin. Für eine solche Sendung oder Aufgabe. Wie schon bei einem Propheten oder so, der sagt ja auch, sende mich und ich gehe oder so. Das kann nicht wider Willen oder ungewusst passieren. Denn wenn einer ja für die Personenwürde eintritt, dann muss es ja das Absolute sein, nicht? Kann den anderen nicht bloß zum Mittel machen. Deswegen, meine ich, müsste man so Texte ernst nehmen und das kann man ja auch zeigen. Damit behaupte ich ja nicht, dass Jesu Selbstverständnis schon die dogmatische Gestalt der großen konziliaren Formeln hatte. Da hat man ja mit Recht immer gesagt, nicht? Also gab es ja so Witze, dann, dass man so eine Zitation davon von Rahner nimmt, nicht? Dass Jesus da eben fragt, für wen haltet ihr mich? Und fragt den Pater Rahner und er sagt dann, das ist die kategoriale Gestalt der absoluten Selbstzusage oder so ähnlich. Und dann Jesus fragt, wie bitte? Nicht? Nicht? Also das ist... Nicht? Also das ist natürlich klar, dass das also nicht geht, er hat keine Dogmatik ausgearbeitet, nicht? Sondern es kommt darauf an, die Art, die Souveränität, mit der er auftritt, mit der er da Jünger beruft, mit der er Sünden vergibt und in dieser Form auftritt, bis hin zu dem, woran mir immer liegt, an diesem Gerichtsrede vom Ende des Kirchenjahres, wo dann die Leute einem entgegenhalten, da kommt ja Religion gar nicht vor oder so, sondern er sagt ja nur, wenn ihr da die Armen besucht, den Armen geholfen habt und die Kranken besucht und die Leute im Gefängnis besucht habt und so, dann gehört ihr in den Himmel. Während das ja gar nicht steht, sondern steht nicht da, weil ihr die besucht habt, kommt ihr in den Himmel, sondern weil ihr mich dabei besucht habt. Das ist doch eine unglaubliche Anmaßung, die sich hier dieser Mann aus Nazareth da leistet. Wenn man das mal hinhört, also das ist ja keine Caritas-Geschichte, die er dort erzählt. Er sagt, weil ihr das mir getan habt. Ich weiß nicht, warum die Leute immer drüber weglesen, wenn die das sehen. Also es ist eine ganz andere Art von sich selber einbringen und hier auftauchen, das hier gegeben ist, sodass man nicht sagen kann, das steht alles erst nur bei Johannes, sondern sowas haben sie bei den Synoptikern auch schon. In den Texten, und deswegen haben sie das ja alles ja schon in den frühesten Texten des Neuen Testamentes bei Paulus. Also diese Unterstellung zu sagen, nein, hier geschieht das nicht einfach hinter seinem Rücken, sondern so, dass das hier mitgeht, das heißt trotzdem, mehr als Ganzhingabe ist nicht möglich. Das allein kann es nicht ausmachen. Sondern der entscheidende Punkt ist, die Selbstidentifizierung Gottes mit dieser Hingabe. Das versuche ich mit diesem Pfeil auszudrücken. Du kannst also nicht festmachen an seiner Hingabe selber, denn die Hingabe ist zwar unüberbietbar für den Einzelnen, aber sie bleibt eben eine Hingabe eines Geschöpfs. Sondern die Selbstidentifikation, das Gemeinsein, habe ich vorhin gesagt, mit einem anderen Bild, das Gemeinsein dieses Wortes, das ist der entscheidende Punkt, dass der hier eintritt. Und dann ist das eine dialogische Identität, aber bitte keine metaphorische. Inzwischen ist es so üblich geworden, bei den Theologen dauernd von Metaphern zu reden. Und das ist eine Form, wie man sich eigentlich um den Ernst der Position drückt. Denn Metaphern zeigen zwar was, machen was sichtbar, aber Metaphern sind niemals einmalig in dieser Form. Klar kann ich sagen, Achill ist ein Löwe. Aber das kann ich von anderen Helden auch sagen. Also ich mache zwar den Unterschied zwischen Gesagtem und Gemeintem, aber ich meine den nicht auf der simplen Ebene der Metapher. Denn Metapher hat nicht diese Ausschließlichkeit. Es wäre Unfug für eine Metapher zu sterben, als Märtyrer, zum Beispiel. Sondern hier muss es mehr sein. Manche verwenden dafür dann heute das Wort Symbol auch. Auch das hört man öfter oder liest man öfter. Das heißt, das ist nur symbolisch, sagen die dann immer. Eigentlich wollen die da sagen, eben, es ist eine Metapher. Deswegen hat Rahner immer Realsymbol dazu gesagt, wenn er Symbol meinte. Bitte.
Man müsste die Frage stellen, ob hinter dieser Art von Erscheinung nicht ein gemeinsamer Kern steckt. Und den würde ich umschreiben als Wille Gottes. Also gibt es überhaupt im Alten und Neuen Testament Erscheinung Gottes, die nicht etwas mit dem Willen Gottes zu tun?
Eben, also das ist der Entscheidung. Ich habe das meinte ich mit dem Meinen auch, wenn ich sage Meinen, nicht? Also das ist eben, es passiert nicht, sondern es ist erstmal von Gott her gewollt und hat immer auch einen Appell an unsere Freiheit und fordert zu Taten auf. Das ist ja der entscheidende Punkt, das ist genau dieses wichtige jüdische Element auch in der Bibel durch, dass es nicht um die Gefühle geht und nicht ums Reden, sondern ganz entscheidend immer um die Taten. Also der Wille Gottes, das ist dann sowieso schon stärker auch dieses römische Denken von Gott her. Die Griechen denken ja Gott eher so als den Schauenden, das Erscheinenden. Die Römer sagen Numen, das heißt der Ding. Was war das jetzt? Meine Uhr ist vielleicht irgendwo runtergefallen. Also, das ist immer dieser Wink, dass man etwas tun soll. Das heißt also Numen, dass das hingehört. Und das ist auf jeden Fall mitgegeben, also es ist ein Wille Gottes, der wieder einen Wille an uns darstellt. Jesus formuliert das ja so, und Paulus auch, der Wille Gottes ist eure Heiligung. Das ist eigentlich derselbe Ausdruck, der das nochmal aufnimmt, in dem das gesagt wird. Darum geht es eigentlich. Nehme ich das auf. Nur, wie Sie sagen, der Wille ist das Gemeinsame. Also der taucht auch bei allen möglichen prophetischen Zeichen auf. Hier kommt es ja jetzt darauf an, dass ich diese Einmaligkeit unterbringe. Und die kann natürlich auch nur im Willen da sein. Sie wird eben gewollt. Weil sie nur gewollt werden kann, kann sie auf der anderen Seite auch nur behauptet werden. Und sie kann nicht bewiesen werden. Beweisen kann ich nämlich immer nur Allgemeines, indem ich das einordne und Bedingungen dafür raussuche oder so. Aber wie soll ich Einmaligkeit beweisen? Einmaligkeit kann man nicht beweisen. Also das muss man sich auch klar machen, weil ja die Leute immer sagen, ich glaube nur, was mir bewiesen wird oder ich will dafür Beweise sehen oder so. Ich kann also Beweise machen für die Schöpfung. Ich kann aber nicht mehr Beweise machen für diese Einzigkeit von Selbstzusage, sondern hier kann ich nur Beweise machen für die Nichtwidersprüchlichkeit dessen oder dafür, dass es hier, die Theologen haben gedacht, dass ich hier für Glaubwürdigkeit Beweise liefern kann, aber nicht für die Wahrheit. Wobei Glaubwürdigkeit übrigens auch nochmal nicht identisch ist mit wahrscheinlich. Also Wahrheit muss überhaupt nicht wahrscheinlich sein. Das wird vielleicht im Lateinischen noch deutlicher. Wahrscheinlich heißt ja im Lateinischen verisimile, das heißt dem Wahren ähnlich. Natürlich ist die Wahrheit nicht wahrscheinlich, sondern sie ist wahr. Und das Unwahrscheinlichste kann wahr sein. Also deswegen verstehe ich nicht, vor allen Dingen die Angelsachsen machen das zum Teil so, dass sie da meinen, sie können da so aufweisen, dass das wahrscheinlicher ist, dass Gott Schöpfer ist oder dass es Gott gibt oder dass es ihn nicht gibt. Ich weiß überhaupt nicht, wie man das macht in der Metaphysik, aber die probieren das halt. Der Swinburne macht sowas, nicht? Jetzt muss ich gestehen, auch wenn die Formel toll aussieht und ich die nicht lesen kann, ich weiß überhaupt nicht, wie man das mit einer Formel überhaupt soll machen können, nicht? Also nochmal, wahrscheinlich muss es nicht sein. Aber ich muss es als glaubwürdig bestätigen können. Wie kann denn das aussehen? Wie kann denn das gehen? Und da bin ich dann wieder beim Schiller. Nicht? Wenn der Schiller dann sagt, spricht die Seele, so spricht ach schon die Seele nicht mehr. Wie kann also im Bild und im Erscheinen doch nochmal Gott selber sein? Und da kann das tatsächlich nur so gehen, finde ich, wie Fichte das versucht, dass er sagt, ich bin ein Bild, das weiß, dass ich ein Bild bin. Und ich weiß, dass ich kein absolutes Bild bin. Und dass von ihm gesagt wird, dass er wusste, dass er ein absolutes Bild ist, dass das hier besteht. Dass man das also mit hineinnimmt. Darum, meine ich, wäre das Ganze auch kein Gnosisverdacht, sondern wenn ich mit der Vernunft sagen kann, es gibt die Schöpfung, dann meine ich, kann ich auch das, was ich jetzt gesagt habe, nochmal weiterführen und sagen, also gibt es auch diese Absolutheit, die Absolutheit denkbar und nicht von vornherein auszuschließen. Warum halte ich mich so lange auf? Weil Jaspers genau das andere tut. Jaspers sagt so, wer überhaupt für jenseits der Chiffern für ein konkretes Symbol eintritt, wer sagt, das Buch ist das Buch oder der Jesus von Nazareth ist der Sohn Gottes, dann ist von vornherein klar, das ist genauso falsch, wie ich vorhin gesagt habe, ist es klar, wenn einer sagt, das ist der Weg zum Berg hinauf oder es ist die Philosophie. Das ist für Jaspers von vornherein klar, das kann es gar nicht geben. Und das zeigt also die abergläubische Grundverfassung des Menschen, dass er sich immer hineinbegibt, so sagt Jaspers, und irgendetwas Konkretes dann so in diese besondere Haltung des, zum Absoluten bringt. Also Vergötzung mit einem Wort. Wer von irgendetwas Endlichem sagt, es sei die absolute Erscheinung, der hat es eigentlich vergötzt. Das war für ihn selbstverständlich. der hat schon eine Entwicklung gemacht zur Religiosität mithin, so aus diesen scharfen Formen aus seiner Jugend erstmal. Das kam zum großen Teil auch durch die Begegnung mit seiner Frau, die aus einem gläubigen jüdischen Haus kam, sodass er dann eine andere Haltung dazu gewonnen hat. Aber er bleibt bei diesem Punkt bestehen, dass er sagt, die absolute Erscheinung kann es überhaupt nicht geben, das kann nur Ausdruck von Aberglaube sein. Und nannte seine Position ja philosophischer Glaube, in der Offenheit eben mit dem Offenbarungsglauben, der für ihn eben eigentlich einen Abfall und einen Rückfall in den Aberglauben immer bedeutet. Und das ist natürlich auch die Meinung oder die Anfechtung oder die Überzeugung von vielen Intellektuellen. Das kann es überhaupt nicht geben. Deswegen setzt sich das ja auch so leicht dorthin fort zu sagen, schon überhaupt von Gott als personalem Wesen zu reden, ist schon ein Anthropomorphismus, sondern wir müssten Gott besser denken als die Wahrheit oder das Gute oder die Energie oder so ähnlich. Und ich meine, sobald ich da von Personen rede, bin ich schon im Anthropomorphismus und im Aberglauben. Und da meine ich, müsste man erstmal scharf dagegen argumentieren. Nein, Person heißt ja nicht wir als begrenztes Individuum, sondern mit Person ist gemeint Selbsthelle und Selbstursprünglichkeit. Wir sagen also Bewusstsein und Freiheit. Ich vermeide die Ausdrücke jetzt in dem Zusammenhang deswegen, weil man dann zu rasch an unsere Art von Bewusstsein denkt. Unser Bewusstsein ist zum Beispiel so gemacht, dass wir erst mal Dinge draußen sehen und dann erst daran unser Selbst gewahr werden. Wir sind nicht erst mal unser Bewusstsein, wir sind immer irgendwelche Dinge außer uns oder Personen außer uns bewusst. Und daran haben wir dann unser Selbstbewusstsein nur als so ein Mitbewusstsein. Wie Kant auch sagt, das Ich begleitet alle meine Vorstellungen. Also deswegen lasse ich das Wort Bewusstsein hier weg und lasse auch das Wort Freiheit weg, weil Freiheit bei uns immer heißt wählen und sich entscheiden zwischen Gut und Böse oder so, sondern der Kern ist Selbsthelle und Selbstursprünglichkeit. Und da gibt es kein drüber hinaus. Was soll es darüber noch hinausgeben? Deswegen meine These, es gibt nicht ein Mehr als Person, sondern es gibt nur ein Mehr an Personalität. Ich kann tiefer Person sein, vollständige Person sein, erfüllte Person sein, als wir es sind. Sofort. Aber ich kann nicht sehen, dass ein Apersonales höher ist als Personales. Wenn ich sage, Person heißt, nochmal, Selbsthelle und Selbstursprünglichkeit. Dass wir solche Wesen in unserer Welt nur kennen als Menschen. Manche sind Engeln begegnet, aber das ist jetzt etwas schwieriger, das dann zu vermitteln. Nicht? So für Normalbewusstsein ist der Mensch da das einzige Wesen. Deswegen kommen wir natürlich auch nicht drum rum, uns das dann nach unserem Bild vorzustellen, als Vater und Mutter oder wie auch immer. Aber ich kann doch nochmal Abstand gewinnen von meiner Vorstellung und sagen, gemeint ist erstmal Personalität, Selbsthelle und Selbstursprünglichkeit. Und dann würde ich auch noch weiter nachdenken und sagen, das ist nicht mit einer Person gegeben, sondern das gehört das Gegenüber dazu. Und dann komme ich zu diesem Satz von Guardini, der sagt, wenn ich Person wirklich rein denken könnte, würde die Antwort heißen Dreieinigkeit. Aber jedenfalls personal und nicht apersonal. Das ist schon mal das Erste. Und das Zweite, darauf kam es mir heute an, ich weiß nicht, wie weit es also geglückt ist, irgendwie so ein bisschen rüberzubringen, dass es kein Abfall von vornherein in Aberglauben ist, anzunehmen. Es gibt nun ein solches letztes personales Wort. Personal muss es sein. Und nicht bloß ein Satz oder eine Pflanze oder ein Stein, sondern das Bild muss ja selber Wissen seines Bildseins sein und auch seines Absolutseins, das hat mit dazu gehört. Und dann wäre erstmal etwas prinzipiell formuliert. Wie man das jetzt erkennen kann, wo das auftaucht, das ist eine andere Frage. Und da meine ich, ist sicher ein entscheidender Punkt die Authentizität des Zeugen, also der Zusammenfall von Botschaft und Bote. Das ist das, was immer wieder so in den Texten auch so angesprochen wird. Und das ist ja schon merkwürdig, weil sonst haben Sie ja in den Religionen immer die Vorstellung, dass je weiter jemand in was kommt und ihm was klar wird, er umso deutlicher auch nochmal seine eigenen Grenzen und seine Nichtgöttlichkeit sieht. Und dass hier die erste Generation schon davon redet, dass er ohne Sünde war und auftritt und anderen Leute Sünden vergibt. Also das ist schon eigentümlich, was hier auftritt. Aber wir können ja nochmal fragen, der Punkt, meine ich, steht nochmal an, dann kämen wir wieder auf die vorherige Überlegung zurück. Wie kann es jetzt ein solches absolutes Bild geben, wenn Gott in sich schlechterdings bildlos wäre? Also bloß rein unsichtbar. Wenn also das erste Bild, so hatte ich vorhin gesagt, erst in uns gegeben ist, muss dieses Geschehen des Sich-Zeigens, dieses, was jetzt hier mangels eines anderen Wortes Bildgeschehen heißt, das ist halt vom optischen Entwurf, man könnte dasselbe auch durchführen für das Wortgeschehen, macht ja übrigens die Schrift. Er wird Bild genannt und er wird Wort genannt. Dass ich jetzt für beide durchführe, muss sagen, ehe ich das jetzt anwende auf das Verhältnis zur Schöpfung, muss es so etwas im Absoluten selber schon geben. Wenn es ein reines Unum wäre, wo käme die Vielheit her? Wenn es reine Unsichtbarkeit wäre, wie kann es dann überhaupt ein mögliches Bild geben? Muss also dieses Geschehen des Seins für nicht etwas sein, was schon in Gott selber hineingehört. Nikolaus von Kues probiert das, ja, nein, der Richard von St. Victor probiert es so, dass er sagt, der Vater ist ursprunglos und schenkt sich und alles, was er ist, dem Sohn. Der Sohn empfängt alles, auch das Schenken und schenkt selber. Und der Geist ist die Person des Empfangs. Wobei ich erinnern möchte, nur mal Empfangen ist nicht Passivität. Also Empfangen ist wenigstens Medium, da geschieht was. Man könnte sagen, es ist, so habe ich das jetzt genannt, ich habe am letzten Wochenende des Januar gibt es in Bensberg eine Tagung über die vergessene Person, über den Heiligen Geist. Und da habe ich zu reden über, ich habe das genannt, was ich mache, das Ohr in Gott. Oder so. Ich sage also, denn was macht also ein Wort, das nicht gehört wird? Ich sage mal, der eigentliche Ort des Wortes ist nicht der Mund, sondern das Ohr. Ein Wort, das nur gesprochen wird, ist ja nur der erste Teil der Brücke. Sondern das Wort ist ja erst da, wenn es gehört wird, wenn das ankommt. Dass man das also aufnehmen muss, und deswegen gefällt mir das so mit dem Richard, dass er sagt, der Vater schenkt alles, der Sohn ist der, der beschenkt und schenkt, und der Geist ist der, der sein Empfangen schenkt. Sodass jeder hier charakteristisch anders ist als der andere. Und auch Inkarnation ist ja nur so möglich. Denn wie soll ein Mensch ein Ohr für Gottes Wort haben? Wenn da nicht Gott dafür sorgt, dass das Ohr da ist. Im Buch Sirach haben sie sowas unter dem Bild des Blickes. Paulus schreibt ja in einem seiner Briefe, Gott erleuchte die Augen eures Herzens. Und bei Jesus Sirach steht an einer Stelle, jedenfalls in einer Reihe von Handschriften, steht dort, ich setze mein Auge in euer Herz. Das haben sie nicht in der Einheitsübersetzung, natürlich nicht, sondern, aber zum Beispiel in der Züricher steht es drin. Nicht? Ich setze mein Auge in euer Herz. Das ist das, was ich hier meine, also unter entweder Auge oder Ohr. Das heißt, reicht nicht zu sagen, Vater und Wort, wie soll das Wort gehört werden können? Wenn nicht dafür gesorgt ist, dass es auch auf richtige Weise gehört werden kann. Und das genau ist die Aufgabe des Geistes, der ist die Person des Empfangs. Des Empfangens. Maximilian Kolbe hat gesagt, er ist die ungeschaffene, unbefleckte Empfängnis. Eine Formel, die er also öfter gebraucht hat. Also diese Möglichkeit des Entgegennehmens, dass das dort geschieht. Die Erkräftigung zum Hören, zum Aufnehmen. Zuhöchst natürlich also in der Mutter Jesu, aber an sich in jedem, der also, wie es dann heißt, also an ihn glauben darf und dann die Vollmacht kriegt, Kind Gottes zu werden, wie dann es im Johannesevangelium heißt. Und dann hätten wir als dieses Gegenbild von Ich und Ichen in dieser Tradition erfüllt, in diesem ganzen Christus mit Augustinus gesagt, Haupt und Leib. Da wäre an sich diese fichtische Problem aufgenommen und gelöst. Das ist ja die Formel von Augustinus. Christus totus caput et corpus. Und deswegen wird dann ja auch gesagt, dass die Schöpfung in ihm geschieht oder so. Dass das, wie gesagt, in Jesus von Nazareth erfüllt ist, das ist natürlich nicht mehr Sache der Philosophie. Da kann man natürlich dann nichts mehr dazu sagen. Ich glaube auch nicht, dass die Sache mit der Identität reicht, sondern mir scheint schon, und so ist ja das Christentum auch entstanden, es tatsächlich an der Erfahrung der Auferstehung hängt. Also dass diese Gottverlassenheit, die ja nochmal mit jüdischen Augen und aus der biblischen Perspektive als Verlorenheit und Verdammung gelesen werden muss, verflucht sei, wer am Kreuz hängt, nicht? Dass das richtig gestellt wird durch das Geschehen der Auferstehung. Und deswegen geht es tatsächlich mit Ostern los. Das war ja nicht zu erwarten. Aber das gehört natürlich hier hinein, denn sozusagen jemand tut das und das ist natürlich eindrucksvoll, und da wäre dann sich zu streiten mit Verweyen. Verweyen, dieser Philosoph und Theologe in Freiburg, der ja strikt anknüpft und sagt, ich brauche keine Ostererscheinung und kein Ostern. Da streiten die sich schon seit Jahren da, diese Theologengruppe da. Und beruft sich immer auf dieses im Markus-Evangelium, wo ja der Hauptmann schon nach dem Tod sagt, das war ein gerechter Mann. Da ist vorher gar nichts nötig, sondern in der Art, wie er stirbt, ist es eigentlich schon belegt. Meine ich doch, dass der ganze Duktus der Schriften, dieser Gründungsschriften des Christentums in eine andere Richtung weist. Also das gehört damit hinein, das ist nicht einfach falsch. Aber da wird so stark abgehoben auf die Auferstehung, dass das wirklich der Punkt ist, dass ich das einzeichnen würde. Und das würde auch hineinpassen in die religionsphilosophische Darlegung dessen, was Opfer heißt. Nicht? Opfer ist ja nicht dadurch vollzogen, dass es hingegeben wird, sondern Opfer vollendet sich darin, dass es angenommen wird. Das ist der entscheidende Punkt. Und zwar frei angenommen. Kann man nicht erzwingen, weil man jetzt so ganz voller Nächstenliebe oder sonst wie ist, kann Gott gar nicht anders. Nein, nein, es ist eine freie Annahme, die Gottheit vollzieht. Und die beobachten ja auch die Opfernden dann, wie steigt der Rauch auf, wie fliegen die Vögel und wie sieht die Leber aus und all die Geschichten, die dorthin gehören, um herauszukommen, wird das Opfer angenommen. Und diese Annahme, die heißt dann jetzt in diesem Geschehen Ostern. Hegel nennt das dann spekulativer Karfreitag, nicht? Das ist also unmittelbar zusammengehört, nur dass es bei ihm so klingt, als könnte man das selber erreichen. Also die Totalhingabe als solche schlägt um. Wenn man in den Ätna springt, dann wird man dadurch vergöttlicht, so Empedokles. Nein, so geht es eben nicht. Kann ich also mich umbringen und wache dann als Gott auf. Nicht? Sondern das kann einem nur in Annahme geschenkt werden. Deswegen käme das noch hinein. Und drum ist klar, dass man einerseits sagen kann, also diese Authentizität des Boten und all die Geschichten, die dorthin gehören, bis hin zu diesem Bitte um Vergebung für seine Peiniger und alles das, ungeheuer eindrucksvoll. Aber nochmal, es fehlt die letzte Bestätigung, die darin liegt, und das erst krempelt ja auch seine Jünger um, dass sie ihn als lebend erfahren. Das, in diese Richtung müsste es dann eigentlich gehen, dass das hinausläuft. Also dieser Auftrag der Treue, diese Spannung, die hier drin steckt, dass auf einer Seite jede Generation und jede Art unmittelbar zu Gott ist, mit Ranke gesagt, und wir doch angewiesen sind auf diese Mitte der Geschichte. Wir kriegen also wieder diese Dreiheit wieder. Nicht? Also jeder ist direkt zu Gott oder meinetwegen
auch andersrum gemalt, aber jeder ist zugleich nochmal bezogen auf die Mitte der Geschichte, wo es dann so auf ihn kommt.
Also das schließt sich nicht aus, die Unmittelbarkeit jeder Epoche und jedes Einzelnen und zugleich die Verwiesenheit auf die Mitte. Das würde nämlich heißen absolute Erscheinung. Und wäre dann der äußerste Sonderfall von etwas, was wir miteinander bedacht haben, dass es ein Verhältnis zum Absoluten nur gibt als Verhältnis über die anderen Geschöpfe. Also dass die Liebe zu Gott sich in der nächsten Liebe zeigt und bewährt. Und dann haben wir das, haben wir ja durchgesprochen, dass das nicht so in einer Richtung liegen kann, hier ich und da Gott und irgendwo dazwischen der andere, sondern dass das ja nur in diesem Mitgeht, dass ich mit Gott auf das Du zugehe, so wie das Du mit Gott auf das Ich zugeht. Und dann ich und Du auf Gott zugehen können. Aber dass es nicht weniger ist als diese Dreiheit. Und dann wäre das nur ein Sonderfall. Ja,
das ist die Frage der Betonung im 20. Jahrhundert. Die Frage ist doch, hätte man im Mittelalter so das auch so formuliert, dass es also einen wesentlichen persönlichen Bezug zu Gott gibt?
Ja.
Also Beispiel in einem theologischen Gesprächskreis sagt ein Gymnasiast, was ich glaube, das musst du schon mir selbst überlassen.
Ja, ja.
Da fragt man sich natürlich, wo ist hier der geschichtliche Bezug?
So ist es.
Wo ist hier überhaupt der objektive
Bezug? Ja, ja. Eben, also das ist wirklich schlimm, wo wir da inzwischen heute gelandet sind. Ich antworte also Schüler und Studenten immer mit dem Hinweis hierauf. Das ja, es geht eben nicht darum, hier Gott und meine Seele, so wie das so beim Augustinus so klingt, nicht? So zwischendurch. Dann kann man sagen, gut, ich denke hier und meine Gottunmittelbarkeit ist gegeben, aber und dann ergänze ich das immer noch dadurch, dass ich sage, lass mal Gott weg, reden wir nur von dir alleine. Wie verhältst du dich denn zu dir? Kennst du dich, weißt du dich, kannst du dich bejahen, kannst du sagen, die Welt ist gut dran, dass es mich gibt? Oder all die Geschichten, kannst du sagen, ich bin ja ganz toll oder wie machst du das eigentlich? Musst du nicht wissen, dass du ein Selbstverhältnis nur hast, indem du ein Verhältnis, da sind wir mindestens bei der, also Hegelschen, wie nennt man das, also Sicherheitsnadel da. Ne? Also dass man sagt, also weil einerseits mein Selbstverhältnis habe, da können die auch aufklären, ne? Sind ja nicht so arme Leute, ne? Dass ich sage, mein Selbstverhältnis habe ich nur im Gegenüber zum Verhältnis des anderen zu mir. Mein Bild von mir, mein Selbstbild muss ich konfrontieren dem Fremdbild, also dem Anderbild meiner Frau, meiner Kinder, meiner Freunde, meiner Eltern und überhaupt oder so. Das meine ich, habe ich immer versucht, dann werden die auch nachdenklich. Auch Schüler schon, Kinder sehen ein, tatsächlich, ich kann es eigentlich nicht mit mir selber machen. Und eine Folge davon ist jetzt, dass ich jetzt, wenn ich sage, Gott und ich, taucht nämlich dasselbe Problem auf, weil Gott sich ja nicht zeigt und nicht da ist. Wie unterscheide ich da den von mir eingebildeten Gott vom wirklichen Gott? Und wenn er das hier ein Stück, muss er das denn hier erst recht, also dann auch akzeptieren, sagen tatsächlich, was ich mir da zurechtlege, wer weiß, ob das wirklich Gott ist oder so, das muss ich konfrontieren mit wem anders. Und auf erster Stufe schon überhaupt mit anderen, weil ich überhaupt die Wirklichkeit nur habe, wenn ich sie mit anderen mithabe. Das könnte man bei Husserl zeigen, dass er sagt, ich habe überhaupt die Realität nur, wenn derselbe Gegenstand auch für andere als Realität da ist. Sonst habe ich es vielleicht bloß geträumt oder so ähnlich. Also ich bin jedenfalls schon beim Verweis auf andere mit, auf eine Gemeinschaft. Und deswegen sage ich immer, heißt unser Gebet auch Vater unser, nicht mein Vater. Mein Vater kann ich nicht von meiner Projektion unterscheiden. Unser Vater ist schon eine andere Geschichte. Und jetzt ist die Frage, könnte dort stehen bleiben, dass hier wir einfach nur alle so beliebig, der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, und dann sind wir bei unserem Thema mit der absoluten Erscheinung. Tappen wir wirklich alle nur so im Nebel rum und der eine sieht das und jenes und tastet einen Elefanten da, sondern kann ich von irgendwoher sagen, wie das das Johannesevangelium sagt, hier gibt einer Kunde, weil er auf den Schoß des Vaters kommt. Also weil das wirklich von dort her benannt ist. Und darum gehört für mich also zum Gottesverhältnis immer das Verhältnis zu seiner Erscheinung, und zwar nicht bloß in mir und in meinen Angehörigen, sondern eben auch mit der absoluten Erscheinung. Und ob das jetzt dann Jesus ist oder ob das Buddha oder Mohammed oder sonst was ist, das ist dann nochmal wieder ein extra Thema. Aber bis dorthin käme ich erstmal, meine ich, religionsphilosophisch und anthropologisch und würde das sehr stark machen. Und dann könnte man natürlich jetzt hingucken, wie weit wird das in den anderen Formen gefordert? Wie sieht das da zum Beispiel schon in den asiatischen aus, wo Schuld nicht vorkommt, sondern nur das Nicht-Wissen oder so, reicht das zu? Und dann eigentlich bleiben wir, dann kommt mir schon so vor, vielleicht ist es ja Hochmut, sind wir bei den drei, ob man nun sagt abrahamitischen, oder bei den drei Schöpfungsreligionen erstmal. Und dann sind wir, in welcher Form das jetzt dort offen da ist. Und das bleibt dann tatsächlich stehen, wo die Juden uns vorbehalten, wir sind ungeduldig, wir wollen nicht zugeben, dass sich in der Welt nichts geändert hat. Oder wir können zeigen, doch hat sich geändert. Das war so ein Punkt, da hatte ich ja Weihnachten drüber zu reden. Da Radio Horeb, was hat sich geändert für Gott und was hat sich für die Welt geändert durch die Menschwerdung? Nicht? Das ist natürlich wirklich schwierig, da was zu sagen. Und ich habe dann, der Kern, meine ich, der auch dahin gehört, ist der Gedanke, dass ich unterscheiden muss Veränderung und Verwandlung. Also es gibt natürlich äußere Änderungen und die muss es auch geben. Das habe ich mal auch so diesen exegetischen Kollegen gesagt. Wenn da Gott bei der Inkarnation wie ein Laserstrahl nur mit einem Punkt da rein und sonst passiert überhaupt nichts, dann muss ich mit Wittgenstein sagen, wenn ich an einem Rädchen drehe und sonst dreht sich gar nichts mit, gehört das nicht zum Apparat. Nicht? Also irgendwas muss da schon passiert sein. Wie viele Engel da nun wirklich auf dem Hirtenfeld gesungen haben, weiß ich auch nicht. Aber wenn da einfach nichts passiert wäre, das geht nicht. Nicht? Also, aber trotzdem, wichtiger ist mir das andere, dass sich nichts geändert haben mag und alles hat sich verwandelt. Mein Bild war dafür immer, es gibt Knatsch im Betrieb und dann macht so Mediation und dann sitzen die Streithähne da am Tisch und man spricht mal alles durch. Manchmal kommen neue Fakten auf den Tisch, aber es gibt genau Fälle, kommt kein einziges neue Fakt auf den Tisch, sonst erscheinen nur die bisherigen Fakten in einem neuen Licht, wie wir sagen. Und das nenne ich verwandelt statt verändert. Nicht? Also es wird nicht anders, es kommen keine neuen Tatsachen dazu, keine einzelnen, sondern das, was alles bekannt ist, erscheint in einem neuen Licht. Dafür, das ist so auch ein Amt des Geistes, also im christlichen Verständnis. Der eigentlich die Fakten in einem neuen Licht erscheinen lässt, in einem bestimmten Licht erscheinen lässt. Ob das jetzt dem anderen auch so vorkommt oder nicht, das ist wieder eine zweite Sache. Nur, dass der erstmal nachvollziehen kann, dass ich nicht einfach bloß Blödsinn rede, sondern dass es jedenfalls zusammenpasst und außerdem was zu denken hergibt. Es gibt hier Schritte, die hier möglich werden und auftauchen, aber vor allen Dingen hat sich dann im Ganzen was verändert, auch wenn man es sonst in anderen Formen nicht sieht. Und da meine ich, würde ich wieder mit den äußeren Fakten anfangen. Diese tatsächlich ganz schlicht historisch, bei all diesen verängstigten Typen, die da hinter verschlossenen Türen sitzen, und auf einmal fangen die an und fangen da an zu predigen herum und ziehen da in die Welt los und krempeln in 300 Jahren also die damalige Welt um und sterben dafür. Und dass ich sage, also das ist doch nicht nix, was ich da tut. Also drum würde das dazugehören. Aber gegen diesen, wichtig ist eben gegen diesen späten Dualismus heute, das kann ich doch alleine ausmachen. Nein, du kannst doch nicht mal mit dir was alleine ausmachen. Geschweige denn mit Gott. Nicht? Sondern der Ernst ist immer, wie sieht das mit den anderen aus? Dafür würde ich schon versuchen einzutreten an der Stelle. Ja, jetzt ist die Zeit schon wieder rum. Ich danke Ihnen aber sehr fürs Mitmachen. Ich fand es sehr schön. Und im Sommer will ich ja weitermachen dann mit solchen Zeugen, so großen Zeugen. Also ich fange an so mit der Antike, also mit dem weißt du nicht, wo, Sokrates, ja, Sokrates kommt, glaube ich, als erstes vor und dann geht es so weiter, dann der Dante oder so, dass man einfach solche Gestalten vornimmt miteinander, dann ist es nicht so systematisch wie jetzt, sondern so ein anderer Zugang nochmal so von der Seite her. Ich habe da einfach genannt, ich glaube, die Zeugen oder die Wolke der Zeugen oder so ähnlich. Und das ist für das Erste, die ersten fünf sind dann da, schon da, die stehen aber dann auch im Vorlesungsverzeichnis dann drin. Da geht es um sowas dann. Ah ja. Thank you.